Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Rund die Hälfte der Fläche Deutschlands besteht aus Feldern und Weiden. Die Landwirtschaft beansprucht jede Menge Platz. Klar, dass der Zustand der Umwelt stark davon abhängt, wie bei uns Landwirtschaft betrieben wird. Und die Agrarminister von Bund und Ländern sprechen heute darüber. Es geht unter anderem um den Schutz der Bienen, um Pestizide und um Tiertransporte. All dies machen wir gleich zum Thema. Wir berichten außerdem über das französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Rhein. Es soll demnächst geschlossen werden. Sehr zur Freude von Anwohnern auf deutscher Seite. Zum Schluss, wie steht's, der Verbrauchertipp. Nach der Pleite von Thomas Cook geht es um die Absicherung von Pauschalreisen. Die Herzen der Menschen schlagen für die Biene. Der Schutz von Insekten steht ganz oben, wenn es nach dem Willen vieler Bürgerinnen und Bürger geht. Das Volksbegehren für die Bienen in Bayern hat es gezeigt. Viele Bauern sehen die Sache allerdings ganz anders. Sie sehen schwarz für die Landwirtschaft, falls sie künftig auf bestimmte Pestizide verzichten müssen. Am Rande der Konferenz der Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern in Mainz haben sie ihrem Unmut Luft gemacht. Was die Konferenz beschließt, wird erst am Nachmittag bekannt werden. Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann war für uns am Tagungsort und sie hat mit Ministern, Bauern und Umweltschützern gesprochen.
Eine gespenstische Protestszenerie vorm Tagungshotel der Minister im Mainzer Obstanbau vor Ort finden. Trecker stehen in Reihe auf einem Feld, ihre Schaufeln recken gerodete Obstbäume in die Höhe. Soll heißen, wenn die Bundesregierung ihr Insektenschutzprogramm in Gesetzesform gießt, werden noch mehr Bauern aufgeben.
Wenn wir unsere Pflanzen nicht mehr schützen können, dann hat beispielsweise Obstbau, Weinbau keine Zukunft, weil wir keine Erträge und keine Qualitäten mehr erreichen könnten.
Konstatiert Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied und verlangt, dass die Bundesregierung ihr Aktionsprogramm zum Insektenschutz überarbeitet. Das Programm führt laut Ruckwied dazu, dass auf mehr als 2,3 Millionen Hektar Fläche nur noch mit erheblichen Einschränkungen gewirtschaftet werden kann. Zum Beispiel der Acker vom Tagungshotel der Agrarminister. Ein Acker, so erläutert Ludwig Schmidt, Obstbauer in Mainz-Finthen,
der zum Vogelschutzgebiet gehört. Dort sind Einschränkungen beim Pflanzenschutz, bei den Insektiziden in erster Linie, aber auch bei Herbiziden. Das sind die beiden Dinge, die geplant sind von den beiden Ministerien.
Womit der Kreisbauernverbandschef Mainz-Bingen das Umwelt- und das Agrarressort meint. In Schutzgebieten planen die Ministerien ab 2021 ein Totalverbot biodiversitätsschädigender Insektizide. Hermann Onko Eikens, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, musste sich dafür von rund 500 protestierenden Bauern ausbuhen lassen. Doch die Forderung des Bauernverbands nach einem Reset, also einer Überarbeitung des Insektenschutzprogramms, lehnte CDU-Politiker mit Verweis auf das Insektensterben ab.
Wir haben ein Aktionsprogramm im Kabinett verabschiedet. Damit ist überhaupt noch keine Rechtsetzung erfolgt. Wir sollten keine Reset-Diskussion führen, sondern wir sollten darüber reden, wie wir dieses Aktionsprogramm in einer Weise in Gesetze und Verordnungen umsetzen, wie es für die Landwirte machbar und zumutbar ist.
Mit vielen Ausnahmen, so fürchten Umweltschützer. Auf die Seite der Bauern schlägt sich dagegen Volker Wissing, Landwirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz und Gastgeber seiner Amtskollegen. Unter dem Beifall der Demonstranten kritisierte der Liberale die Alleingänge des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Der politische Aktionismus stelle die Landwirte vor vollendete Tatsachen und nehme ihnen die Planungssicherheit. Als Beispiel nannte Wissing auf der Demonstration im strömenden Regen das Verbot, Saatgut mit bienenschädlichen Neonicotinoiden zu behandeln, zu beizen also.
Die Verbote von heute, sie widersprechen zum Teil den eigenen umweltpolitischen Zielsetzungen. Die Saatgutbeize bei der Zuckerrübe war umweltfreundlicher als der Pestizideinsatz am Boden. Und immer mehr bodenmechanische Bearbeitung ist kein Beitrag zur CO2-Reduzierung.
Das ist als Kritik am geplanten Glyphosatverbot ab 2023 zu verstehen. Der Unkrautvernichter macht das Hacken überflüssig. Umwelt- und Naturschützer finden genau diese Verbote richtig, aber zu spät. Sabine Jakob, Landeschefin des BUND Rheinland-Pfalz, räumt als Problem ein.
Wenn ich das bestehende System nehme und sowas wie bestimmte Pestizide rausnehme, dann funktioniert das System nicht mehr. Das heißt, wir brauchen einen grundsätzlichen Wandel in der Landwirtschaft. Wir müssen mehr darauf setzen, eben Alternativen zu den Pestiziden zu finden. Zum Beispiel zu gucken, welche Pflanzen kann ich auch miteinander anbauen, die vielleicht sich gegenseitig unterstützen und Schädlinge auch mit vertreiben. Wir brauchen wirklich einen Systemwandel.
Doch die notwendige Trendumkehr leite das Insektenschutzprogramm nicht ein. Es sei, was Ziele, Zeitvorgaben und Finanzen betreffe, zu unkonkret, kritisiert Christian Rehmer, Leiter für Agrarpolitik beim BUND.
Bei der Konferenz der Landwirtschaftsminister geht es unter anderem um Insektenschutz und Pestizide. Anke Petermann berichtet darüber. Und zum Thema Landwirtschaft noch eine Meldung. Zur Abwendung drohender Strafzahlungen wegen Verstößen gegen die EU-Vorgaben zum Grundwasserschutz will die Regierung die Düngemittelverordnung weiter anpassen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium schickten entsprechende Vorschläge nach Brüssel, um den Nitratgehalt im Grundwasser zu reduzieren, wie die beiden Ressorts mitteilten. Maßnahmen sind etwa eine längere Sperrfrist für das Ausbringen von Düngern im Herbst und im Winter sowie größere Gewässerabstände mit einem Düngeverbot in Hanglagen. Und wir bleiben beim Thema Landwirtschaft. Tierzucht und Tiermast ist heute arbeitsteilig organisiert. Tiertransporte überbrücken weite Strecken. Kälber werden zum Beispiel in Deutschland geboren und dann nach Spanien gebracht, wo sie aufwachsen und gemästet werden. Oft gehen die Transporte auch noch weiter, etwa bis nach Nordafrika. Tierschützer beklagen immer wieder zu lange Transportzeiten und unzumutbare Verhältnisse auf der Fahrt und sie folgen den Wegen der Tierlaster, um Verstöße zu belegen. Mein Kollege Johannes Lenz war zusammen mit Tierschützern auf den Spuren von Kälbern und Hühnern in Europa unterwegs.
Tierschützer haben unserer Redaktion Videomaterial zugespielt.
Verschiedene Clips. Schauen wir mal rein. Boah, das ist ein totes Kalb, oder?
Ein junges Tier auf dem Boden, das ist ein Kalb?
Das ist ein Kalb und das ist noch ganz jung. Es hat lauter so Wunden, gell? So Strellungen, würde ich sagen.
Sieht aus wie so Blessuren, ja, und ja. Abschürfungen. Es ist sogar Blut vor dem Tier auf dem Boden.
Es muss vorne an der Schnauze muss es geblutet haben. Du siehst hier vorne, ist alles rot.
Laut der Tierschützer wurde das Video aufgezeichnet vor einem Gebäude in Spanien. Und dieses Gebäude soll eine Sammelstelle für Kälber sein, ganz in der Nähe der Autobahn.
GPS-Daten bestätigen, das Videomaterial wurde in Spanien aufgenommen, ein Ort in der Nähe von Barcelona. Was wir anhand der Ohrmarke des Kalbs herausfinden, das tote Tier kommt aus Bayern. Es wurde nur 2 Wochen alt. Urheber des Videomaterials sind Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken. Die Tierschützer berichten uns, viele Tiere werden nach Spanien gebracht. Und dort werden sie dann von einer Sammelstelle aus an Bauernhöfe in Spanien oder in andere Länder verteilt. Was steckt hinter diesen Tiertransporten?
Hallo, grüße Sie.
Guten Tag.
Die Schweizerin Irene Weiersmüller ist Tierschützerin beim Verein Animals Angels. Gemeinsam mit ihr machen wir uns auf den Weg nach Frankreich, um Tiertransporte zu verfolgen. Begleitet werden wir von dem Österreicher und langjährigen Tierarzt Alexander Rabitsch. Er schult die Polizei bei Kontrollen von Tiertransporten und will uns mit seiner tiermedizinischen Expertise unterstützen. Dass Kälber in Spanien tot am Straßenrand liegen, wie wir auf dem Videomaterial gesehen haben, hat einen Grund.
Die Hauptproblematik ist die Versorgung der Kälber. Also sie können nicht mit der Milch versorgt werden, die sie eigentlich bräuchten, weil oftmals sind die ja noch nicht entwöhnt. Das heißt, sie sind gewöhnt an eine Milch. Versorgung und nicht an Heu oder kaltes Wasser. Und das können die Konstruktionen der LKWs den Tieren einfach nicht zur Verfügung stellen.
Keine angemessene Versorgung der Tiere, obwohl das nach spätestens 9 Stunden Fahrt vorgeschrieben ist. Doch an dieser Auflage halten sich viele Fahrer nicht. Das beobachtet Irene Weiersmüller immer wieder.
Am frühen Morgen in der Nähe von Lyon, in einer Autobahnraststätte. Ein Tiertransporter fährt vorbei. Auto an, vom Parkplatz runterfahren, an den Transporter heften. Der Fahrer macht an einem Rastplatz einen Tankstopp und verschwindet in der Tankstelle. Die Chance, um an die Tiere ranzukommen. Der Transporter ist voller Kälber.
Jungtiere, Stiere, zum Mast, ganz sicher. Und 3/4 Jahr also. Stroh durchnässt, also schon länger unterwegs. Schon ein paar Stunden und etliche Stunden unterwegs.
Die stehen alle ganz eng an eng. Also die haben nicht Platz, um sich hinzulegen. Und es stinkt nach Ammoniak. Und das ist eine ganz stickige Luft da oben.
Die Tiere kommen aus Frankreich. Das lässt sich an den Ohrmarken erkennen. Inzwischen ist der Fahrer aus der Tankstelle zurückgekommen. Irene Weiersmüller spricht ihn an. Er meint, die Tiere hätten den vorgeschriebenen Platz zur Verfügung. Er sei zudem nur wenige Stunden mit den Tieren unterwegs und müsse sie deshalb nicht versorgen. Mehr will er nicht sagen.
Wir fahren noch ein Stück weiter ins Landesinnere, auf der Route, auf der die Tiertransporter Richtung Süden fahren. Auf einem Parkplatz sehen wir, wie ein Lastwagen einparkt. Der Transporter aus Frankreich hat Hunderte von Hühnern geladen. Eingequetscht, in Käfigen, auf Rollwagen, in Dreierreihen. Die Tiere liegen übereinander.
Das ist eine frische Verletzung, oder?
Ja, freilich.
Ich weiß auch gar nicht, zu welchem Körper dieses Bein gehört, weil die alle übereinander stehen.
Blutige Füße und abgeknickte Flügel schauen zwischen den Gitterstäben hervor.
Die sind viel zu dicht geladen. Die stehen ja übereinander. Die haben ja überhaupt keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Das ist ja nur noch schrecklich.
Die haben Hitzestress. Die zum Beispiel, die atmet mit offenem Maul da hinten.
Wir produzieren ja enorm viel Temperatur. Das heißt, wenn der steht und nicht fährt, wird es drinnen bald zum Sterben kommen. Weil die Luft nicht mehr raus kann, weil sie zu dicht stehen.
Plötzlich kommt der Fahrer um die Ecke. Tierschützerin Irene Weiersmüller bleibt ganz freundlich und entspannt.
Bonsoir. Vous parlez français? Oui. Vous avez les poules, les femelles ou les mâles? Das sind Junghennen. Er hat ihn in den Aufzuchtstall geholt. Und die bringt er jetzt zu einem Legehennenstall, weil das sind zukünftige Legehennen. Die sind bestimmt schon 7-8 Stunden in den Kisten.
Dieser Einsatz zeigt die Machtlosigkeit der Tierschützerin und des Veterinärs vor Ort. Die Polizei zu rufen, ist für sie keine Option.
Nur was kann die vor Ort machen, die Polizei? Eine Anzeige aufnehmen. Die gleiche Anzeige, die wir schreiben können. Ne? Was anderes Geschichte nichts. Man hat keine Möglichkeit, die Tiere irgendwo da am Parkplatz abzuladen. Nicht? Die werden auf jeden Fall zugestellt. Und je schneller das geht, desto besser für die Tiere. Nicht? Und dokumentiert ist es ja.
Egal ob Hühner, Schweine oder Kälber. Die Tiere sind oft viel zu lange unterwegs. Ein schwarzer Lastwagen mit Gittern an der Seite, durch die Kälber zu sehen sind. Irene Weiersmüller und Alexander Rabitsch nutzen einen Tankstopp, um nahe ranzukommen. Wieder haben die Tiere keinen Platz, um sich hinzulegen. Sie sind etwa ein halbes Jahr alt. Irene Weiersmüller spricht mit dem Fahrer, der im Führerhaus sitzt.
Die werden jetzt zum Hafen von Sète gebracht, das ist in Frankreich. Und dann werden sie exportiert nach Algerien.
Anfang des Jahres haben sich deutschlandweit viele Veterinäre geweigert, Transporte in nicht-europäische Länder zu genehmigen, weil auf den tagelangen Touren immer wieder Tierschutzverstöße aufgedeckt wurden. Inzwischen ist laut Insidern aus der Branche ein Abfertigungstourismus zu beobachten. Dort, wo der Protest gegen die Transporte groß ist, in Bayern und in Baden-Württemberg, bringen Viehhändler die Tiere extra nach Brandenburg oder Niedersachsen, wo Behörden für Langstreckentransporte grünes Licht geben.
Das ist ein sehr schweres Herz dann jeweils. Und jetzt vor allem in diesem Fall auch, weil ich genau weiß, die gehen tatsächlich bis nach Algerien und ich weiß ungefähr, was sie dort erwarten wird. Und das ist nichts Schönes und das tut weh im Herz.
Vom Fahrer hat die Tierschützerin erfahren, wann die Tiere im Hafen von Sète in Südfrankreich verladen werden. Wir verfolgen daraufhin den Transport über die Fahrzeiten des Schiffs im Internet weiter. Nochmal 40 Stunden sind die Tiere bis Algerien unterwegs. Und dort werden sie weiter ins Landesinnere transportiert.
Also wenn die Menschen wüssten, wie mit den Tieren umgegangen wird, gerade bei Transporten, dann würden die Hälfte der Menschheit keine Tiere mehr essen wollen.
Wir fragen während dieser Recherche monatelang ein Interview mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an. Ohne Erfolg. Das Bundesagrarministerium schickt uns jetzt lediglich eine schriftliche Erklärung. Zitat: Verfassungsrechtlich sind die Bundesländer für die Überprüfung und Genehmigung der Tiertransporte zuständig. Eine bundeseinheitliche Regelung für die Genehmigung bzw. Ablehnung von Tiertransporten kann, aus rechtlichen Gründen, nicht erlassen werden.
Das Ministerium will aber die Regelungen für Tiertransporte bei Hitze verschärfen. Temperaturüberschreitungen sollen künftig mit Bußgeldern geahndet werden. Bisher konnte das Tierleid auf Europas Straßen nicht gestoppt werden.
Über Tiertransporte quer durch Europa war das ein Beitrag von Johannes Lenz. Vor 41 Jahren nahm das Atomkraftwerk Fessenheim am Rhein seinen Betrieb auf und eigentlich sollte es schon lange geschlossen sein. Nach vielen Pannen hatte Frankreichs damaliger Präsident François Hollande die Abschaltung schon für 2016 in Aussicht gestellt. Daraus wurde nichts, genauso wie aus der Ankündigung der früheren französischen Umweltministerin Ségolène Royal für ein Ende der Stromproduktion in diesem Jahr. Doch jetzt soll es 2020 soweit sein. Thomas Wagner ist uns jetzt zugeschaltet. Wie sicher ist es denn, dass dieses Mal tatsächlich der Ausknopf gedrückt wird?
Naja, das scheint schon sehr konkret zu sein. Es gibt tatsächlich zwei Termine für die beiden Reaktorblöcke. Reaktorblock 1, da soll es am 1. Februar 2020 Schluss sein. Beim zweiten Block ist der 30. Juni 2020 als Abschalttermin genannt. Und das Ganze wurde gestern verkündet im Rahmen eines Gespräches zwischen der französischen Umweltstaatssekretärin Emmanuelle Wargon und deutschen Behördenvertretern. Ja, und von deutscher Seite sieht man das jetzt wirklich tatsächlich als sehr konkret und sehr verbindlich an, sagt zum Beispiel Bärbel Schäfer, die Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Freiburg.
Diese Nachricht über die Schließung ist für uns jetzt sehr ernst und wir gehen davon aus, sie ist auch verbindlich. Die Staatssekretärin hat klar gesagt, 1.2., 30.6. und vor allem für uns wichtig, und da wird es auch rechtsverbindlich, war die Aussage, dass in Kürze die Entschädigungs- und Schließungsvereinbarung zwischen EDF und dem französischen Staat unterschrieben wird. Und wenn das unterschrieben ist, dann wird auch das formelle Verfahren eingeleitet werden. Ich kann nicht einfach den Stecker in einem Kernkraftwerk ziehen, das muss verbindlich sein. Aber wir nehmen die Äußerungen der Ministerin und der Staatssekretärin als verbindlich an.
Ja, und so ähnlich sehen es auch diejenigen, die bisher an die bisherigen Abschalttermine nie so richtig geglaubt haben, nämlich die Umweltschutzorganisationen, zum Beispiel der BUND Oberrhein. Axel Mayer, der Vorsitzende dort, sagt, okay, dieses Mal glauben wir daran.
Wenn Herr Macron an der Regierung bleibt und wenn kein schwerer Unfall geschieht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Abschaltdatum dieses Mal endgültig gilt. Und das würde uns als BUND natürlich freuen.
Keine Frage, denn 2020 ist ja überschaubar. Das haben wir bald.
Warum legen eigentlich Behörden und Umweltschützer gerade in Deutschland so viel Wert auf diesen verbindlichen Termin für die Abschaltung?
Das sind zwei Punkte zu nennen. Zum einen ist natürlich Fessenheim sehr dicht an der deutschen Grenze gelegen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist aber, Fessenheim gilt als sehr unsicheres Kernkraftwerk. Das wurde zum Beispiel damals deutlich, als man auch deutsche Kernreaktoren, aber auch französische, nach der Fukushima-Katastrophe einem Stresstest unterzogen hat. Und da hat Fessenheim sehr schlecht abgeschnitten, weil Fessenheim ja in einem erdbebengefährdeten Gebiet liegt. Und das greift auch nochmal Axel Mayer vom BUND Oberrhein auf.
Also Fessenheim ist das älteste französische Atomkraftwerk. Es liegt an der deutsch-französischen Grenze und es ist tatsächlich extrem unsicher. Es liegt ungesichert in einem Erdbebengebiet. Es könnte bei einem Dammbruch des Rheins bei einem Erdbeben überflutet werden und es hat massive Sicherheitsprobleme in den letzten Jahren gegeben.
Ja, und diese Ansicht vertreten eben nicht nur die Umweltschutzorganisationen, sondern das ist auch von amtlicher Seite immer wieder so festgestellt worden.
Bisher hatte der französische Betreiber Électricité de France die Abschaltung von Fessenheim ja von der Inbetriebnahme eines neuen Atomkraftwerks, und zwar in Flamanville in der Normandie, abhängig gemacht. Ist das ein Wermutstropfen aus Sicht der Umweltschützer? Es geht ja dann nicht um Atomausstieg bei unseren Nachbarn.
Naja, also so richtig ein Wermutstropfen ist das nicht mehr, denn um Flamanville ist es nicht gut bestellt aus zwei Gründen. Es gibt technische Probleme, dieses AKW hochzufahren. Zum Zweiten aber gibt es ja auch sowas wie eine Energiewende in Frankreich unter Präsident Macron, der gesagt hat, man will den Anteil der Kernenergie am Gesamtenergiemix deutlich zurückfahren. Ja, und das lässt eigentlich Axel Mayer vom BUND Oberrhein jetzt ruhig schlafen.
Diese Hoffnung auf das neue französische Atomkraftwerk in der Normandie, die zerschlägt sich nach und nach. Dieses Atomkraftwerk sollte eigentlich schon lange realisiert sein. Es wird immer teurer und es gibt immer mehr Reparaturen am unfertigen Atomkraftwerk. Und was im Moment die EDF, die Électricité de France, ganz stark irritiert: Strom aus Windkraft und Photovoltaikanlagen ist zwischenzeitlich billiger als der Strom aus dem zukünftigen Atomkraftwerk an der Küste.
Will heißen, da kann es auch sein, dass die Kostenkalkulation für dieses neue Kernkraftwerk Flamanville gar nicht mehr stimmt.
Thomas Wagner war das über das Atomkraftwerk Fessenheim, das demnächst tatsächlich abgeschaltet werden soll. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
So schnell kann die Urlaubsfreude vergehen, wenn man beim falschen Anbieter gebucht hat. Kunden von Thomas Cook und seinen Tochtergesellschaften mussten erleben, dass sie vor die unangenehme Alternative gestellt wurden, nachzahlen oder das Hotel verlassen. Derzeit wird der Rückflug in die Heimat organisiert, Urlaubsfreude kommt da nicht so richtig auf. Doch nach wie vor gilt, wer eine Pauschalreise gebucht hat, ist gegen die Pleite des Veranstalters noch besser abgesichert als Kunden, die nur einen Flug oder ein Hotel gebucht haben, worauf Urlauber achten sollten, sagt Ihnen Ludger Fittkau im Verbrauchertipp.
Robert Nies wollte im November mit Thomas Cook in die Türkei fliegen, in den Urlaub. Gebucht hatte er die Pauschalreise mit Flug und Hotel schon vor einigen Tagen. Doch von seinem Konto wurde noch nichts abgebucht.
Ich habe noch nichts bezahlt. Ich habe heute Morgen geguckt, dass es noch nichts abgezogen war. Noch keine Anzahlung und der Restbetrag, der wird ja erst 4 Wochen vorher abgebucht. Ne?
Dass Robert Nies noch keine Anzahlung für die Pauschalreise geleistet hat, ist nach der Thomas Cook-Insolvenz ein Glücksfall für ihn. Denn Pauschalreisen müssen zwar grundsätzlich gegen Insolvenz versichert sein, doch es gibt eine Maximalsumme, die ein Versicherer auszahlen muss.
Das Problem ist, dass dieser Insolvenzschutz gedeckelt ist. Es besteht eine Möglichkeit, den Betrag der Versicherung auf 110 Millionen Euro zu deckeln. Das ist im Fall von Thomas Cook offenbar auch geschehen, wenn die Berichte soweit zutreffen. Und jetzt muss man abwarten, wie viele Urlauberinnen und Urlauber betroffen sind und um welche Summen es geht. Es könnte leider sein, dass dieser Betrag überschritten wird.
Sagt Kai-Oliver Kruske, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt am Main. Wenn also die 110 Millionen Euro Versicherungssumme im Fall der Thomas Cook-Insolvenz überschritten wird, dann bekommen die Käuferinnen und Käufer der Pauschalreisen nicht mehr ihre vollen Reisekosten ersetzt.
Das könnte dann dazu führen, dass man prozentual einen gewissen Abschlag hinnehmen muss bei den Erstattungszahlungen. Das wäre natürlich bitter.
Grundsätzlich ist die Pauschalreise jedoch vergleichsweise gut abgesichert, so Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen. Bei Mängeln, etwa im Hotel, können Reisende ihre Ansprüche wie eine Minderung oder Schadenersatz gegenüber dem Veranstalter geltend machen. Die Verjährungsfrist beträgt in solchen Fällen seit 2018 2 Jahre und darf vom Reiseveranstalter auch nicht durch seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, vermindert werden. Für Individualreisende ist die Durchsetzung ihrer Rechte oft schwieriger. Wer etwa nur ein Ferienhaus oder eine Wohnung bei einem Reiseveranstalter bucht, bekommt den Versicherungsschutz der Pauschalreisenden nicht mehr. Dann gilt das Mietvertragsrecht, das dem Reisenden aber weniger Rechte gibt. Auch ein einzeln gebuchter Flug sei nicht so gut versichert, so der Verbraucherberater Kai-Oliver Kruske.
Bei Flugreisen tragen Sie selbst das Risiko, dass der Flug stattfindet. Falls die Gesellschaft insolvent gehen sollte, haben Sie eine Forderung im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Aber wie viel prozentual davon übrig bleibt, in der Regel nicht sehr viel.
Bei Pauschalreisenden müssen die Reiseveranstalter bereits vor der Buchung dem potenziellen Kunden ein Infoblatt überreichen, in dem über Rechte und die gesetzlichen Regelungen informiert wird. Befindet sich ein Reisender in Schwierigkeiten, muss der Reiseanbieter ihm außerdem in angemessener Weise Hilfe leisten, indem er zum Beispiel Infos über Gesundheitsdienste, Behörden oder andere Reisemöglichkeiten bereitstellt. Ein sogenannter Sicherungsschein gehört nach der Buchung zu den Reiseunterlagen. Er wird etwa bei der Insolvenz des Pauschalreiseanbieters wichtig, so Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen.
Also wer Ihr Ansprechpartner im Fall der Insolvenz ist, das finden Sie im Sicherungsschein. Der Sicherungsschein liegt Ihren Reiseunterlagen bei. Sollten Sie den Sicherungsschein verloren haben, nicht mehr finden können, ist das aber nicht schlimm. Gerade im Fall von Thomas Cook können Sie sich an den Anbieter wenden. Das ist der Dienstleister Caera Aktiengesellschaft. Und der Sicherungsschein hat insofern nur die bestätigende Bedeutung, dass der Insolvenzschutz besteht, aber der Insolvenzschutz existiert, unabhängig davon, ob ich den Versicherungsschein vorlegen kann oder nicht.
Der Verbrauchertipp von Ludger Fittkau. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Dirk-Oliver Heckmann zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um US-Präsident Donald Trump und die Frage, wie gefährlich die neuesten Enthüllungen für ihn werden könnten.